Domradio. Beratung.
Mit Dagmar Peters. Ich grüße Sie. Heute wollen wir über Erziehung von Kindern und Jugendlichen sprechen. Wie lernen Kinder Moral? Wie lernen sie Werte kennen? Alle Eltern, die wünschen sich, dass ihre Kinder gute Menschen werden, dass sie Regeln befolgen können, dass sie zu mündigen Erwachsenen werden. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie kriegt man Kinder dazu, dass sie moralisch handeln? Wie funktioniert das? Wie oder wann lernen die das? Und darüber wollen wir sprechen mit meinem Gast Matthias Bartscher, der heute hier ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt und Sie beraten auch zu solchen Themen und Sie sind selbst auch Vater und haben selbst Ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Wenn wir jetzt gleich von Moral sprechen, vielleicht definieren wir es oder grenzen wir es kurz ein, was wir damit denn eigentlich meinen. Ist es so gut, böse, richtig, falsch oder was würden Sie als Moral bezeichnen?
Naja, Moral ist ja erstmal auf einer ganz globalen Ebene Wert und Normen. Also früher war das, was der Papst gesagt hat oder der liebe Gott, das war ganz klar geregelt vor 100 Jahren, gerade hier in Köln im Schatten des Doms. Das ist ja heute, hat sich aufgelöst. Wir haben eine individuelle pluralistische Gesellschaft. Trotzdem muss man sagen, wir haben Wertekanon, der zum Beispiel durchs Grundgesetz definiert ist. Und dann wird das runterdekliniert auf Gesetze. Und dann am Ende Regeln in Schulen oder Kitas und am Ende auch Regeln, die in der Familie herrschen.
Also verschiedene Regeln gehören dazu, aber eben, ja, was genau kann man sagen, ist Moral? Ist das ein Potenzial, was in uns auch angelegt ist oder muss man es wirklich erst lernen?
Ich denke schon, es ist auch irgendwie... Es gehört zur menschlichen Existenz einfach dazu, weil immer jede Kultur muss irgendwie regeln, wie sie miteinander leben will. Da gibt es sicherlich große Unterschiede auch zwischen Kulturen, aber dass es Moral gibt, glaube ich, gibt es für jede Kultur. Und
wir sprechen dann mal über unsere Kultur natürlich heute.
Genau.
Was sind denn so typische moralische Fragen heute für Eltern im ganz normalen Alltag?
Ja. Also es gibt dann immer so abstrakte Werte wie Wert, der ein bisschen in Verrufenheit geraten ist, sowas wie Gehorsam oder Respekt oder Mitmenschlichkeit, Freundlichkeit. Das sind erstmal ganz abstrakte Werte und dann kann man das ja eben runterdeklinieren. Was heißt das eigentlich in der Familie, im Alltag, respektvoll miteinander umzugehen? Oder zum Beispiel die Frage, die Eltern sich stellen, gibt es sowas wie Gehorsam? Also ist es wichtig, dass ein Kind lernt, auf seine Eltern zu hören? Und wo sind die Grenzen? Wo dürfen Kinder auch selbst entscheiden? Da rede ich über das Thema Beteiligung. Das wären zum Beispiel so typische Werte.
Und da sind wir schon eigentlich mittendrin, denn das ist ja, glaube ich, ein Thema, wo sich die Geister scheiden. Also vielleicht die ältere Generation, wo noch klar war, man musste seinen Eltern gehorchen. Für die ist es vielleicht normal, sage ich mal, vielleicht so eine Großelterngeneration. Andererseits aber bricht das vielfach auf und dann gibt es aber auch das genaue Gegenteil.
Genau, also ich glaube, Eltern wollen heute ganz partnerschaftlich ihre Kinder erziehen. Das ist zum Teil auch richtig, also dass wir unsere Kinder lieben und von ihnen auch geliebt werden wollen. Das finde ich auch großen Fortschritt im Vergleich zu früheren Generationen. Mein Verhältnis zu meinen Eltern war nicht so in dieser Art und Weise. Aber das ist natürlich immer eine Verführung. Und da werden wir ja gleich drauf kommen, da gibt es eben Konflikt, weil die Moral der Kinder ist anders als meine. Und wenn ich sage, komm, lass uns doch einigen, du gehst jetzt ins Bett, das ist gut für dich. Das sind so Fragen, die sind zumindest in bestimmten Entwicklungsphasen nicht auf der Einigungsebene zu erreichen. Das heißt, ich kann ein Kind nicht komplett in partnerschaftlicher Übereinstimmung erziehen.
Aber wenn wir bei diesem Beispiel einfach mal bleiben, das kennen ja wahrscheinlich viele, sie möchten, dass das Kind ins Bett geht, sie möchten auch mal ein bisschen Zeit für sich als Erwachsener haben und die Kinder gehen nicht ins Bett. Ich kann nicht schlafen, die kommen noch 5-mal runter mit dem Teddy im Arm und ich brauche einen zum Kuscheln, ich habe aber Angst. Was tut man da?
Ja, und da kommen wir direkt zu dem großen Missverständnis, wo ich auch mit Eltern diskutiere, beziehungsweise auch in Elternvorträgen, warum ich mich da auch mit diesem Thema beschäftige. Eltern glauben, ich kann Moral durch Erklären hervorbringen. Also ich kann moralisches Verhalten durch Erklären erzeugen. Das heißt, ich erkläre dem Kind, dass es gut ist, zu Bett zu gehen, es ist ja gesund, rechtzeitig zu schlafen, genug zu schlafen. Ich kann auch jetzt auf der Beziehungsebene argumentieren, Papa oder Mama brauchen ja auch Zeit für sich. Ich würde mal behaupten, dass kein Kind am Ende sagt, ja Mama, du hast ja recht, ich sehe das ein, ich gehe jetzt ins Bett. Und das ist genau der Punkt. So funktioniert es nicht.
Also das heißt, man muss sich da was anderes überlegen, aber die andere Sache wäre die Sie eben angesprochen haben, Gehorsam. Auch das muss nicht funktionieren, wenn ich sage, du gehst aber jetzt ins Bett und Ende und kommst nicht mehr runter.
Ich denke am Ende schon. Es ist mal eine Frage, wie man jetzt Gehorsam definiert und wie man es praktiziert, aber ich glaube ganz klar, dass Eltern bestimmte Entscheidungen für ihre Kinder treffen, das ist Elternverantwortung und auch dafür sorgen müssen, dass es durchgesetzt wird. Und das ist sicherlich nicht mehr der Kommandoton oder, das muss man auch sagen, früher war dann oft Gewalt im Spiel, da gab es einen Schlag in den Nacken. Ne? Das hat ja auch auf eine Art und Weise funktioniert, das wollen wir nicht mehr, ist auch mittlerweile verboten. Aber mit einer Beharrlichkeit zu sagen, du gehst jetzt ins Bett und dabei zu bleiben. Und das leitet auch schon zu den weiteren Diskussionen über, Kinder müssen sich dran gewöhnen. Und wenn sie 5-mal begriffen haben, ich habe ja keine Chance, um 20 Uhr noch ein großes Drama zu inszenieren oder zu sagen, ich brauche doch noch einen Schluck Wasser oder ich kann nicht schlafen. Die ganzen Strategien, die die Kinder so entwickelt haben, jetzt dieses moralische Gerüst aufzubrechen, wenn das klar ist und Eltern da klar sind, dann wird es irgendwann auch einfach und dann sagen Eltern, jetzt geht's ins Bett und dann funktioniert das auch.
Und dann läuft man Gefahr, in diese Wenn-Dann-Falle, glaube ich, reinzutappen. Also ich habe das schon häufiger jetzt gehört, dass es, dass man dann, ja, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann passiert das und das. Und dann fängt man an, sich zu verstricken, weil man das gar nicht einhalten kann. Wie macht man das ohne?
Also ich glaube, die einfachste Möglichkeit, und das sage ich sowohl als Berater als auch als Vater, ist, klar zu sagen, zu wiederholen, nicht zu eskalieren. Die ganzen Drohungen bringen auch nichts, weil man meistens sich mit den Konsequenzen nur selber unter Druck setzt, sondern tatsächlich stehen zu bleiben, zu sagen, jetzt geht's ins Bett, keine Diskussion. Und da beharrlich einfach bei diesem Punkt zu bleiben.
Die Kinder wissen es eigentlich auch. 8 Uhr bei vielen zum Beispiel, bei manchen auch etwas früher oder etwas später.
Genau, das müssen Eltern auch selber entscheiden, was richtig ist. Ne? In einem Rahmen, was jetzt wirklich gesund ist, ich glaube, der ist etwas weiter, aber es ist eine Wertefrage. Ist es mir wichtig, dass mein Kind früh zu Bett geht?
Und auch da muss man natürlich wahrscheinlich gucken. Alles umsetzen ist wahrscheinlich sowieso schwierig. Wo sind die eigenen Prioritäten? Da kann man mal drüber nachdenken. Wie lernen Kinder, Regeln zu befolgen und die eigenen Werte zu finden, moralisch zu handeln? Darüber reden wir heute in der Beratung. Eltern wünschen sich, dass Kinder lernen, Regeln zu befolgen, dass sie moralisch handeln lernen. Aber wie lernen Kinder das denn eigentlich? Wie entwickeln sie sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten? Da werden wir gleich noch mal ein bisschen ausholen und das ausführlich erklären. Matthias Bartscher ist Erziehungsberater und wir wollen auch noch mal darüber reden. Wir haben gerade eben gesagt, es ist nicht so einfach, einzelne Situationen im Erziehungsalltag zu bewältigen. Wenn mein Kind also gegen Familienregeln verstößt, zum Beispiel nicht ins Bett gehen will, reicht es sich eben nicht unbedingt darüber zu unterhalten, was man daran nicht gut fand. Sie sagten, Erklärungen reichen nicht aus, aber wie schaffe ich es, dass mein Kind sich an Regeln und Absprachen hält? Denn wir wollen auch nicht mehr das, was früher mal war, körperliche Strafen. Das ist verboten. Wie schafft man es, dass mein Kind trotzdem sich an Absprachen hält und das nicht immer versucht, mit Diskussionen auszuhebeln?
Ja, ich will dazu eine kleine Anekdote erzählen. Es gibt einen amerikanischen Moralpsychologen, Lawrence Kohlberg, der hat in den 50er Jahren über moralisches Argumentieren geforscht und hat also geguckt, wie diskutieren Kinder eigentlich über moralische Fragen. Und dann hat er eigentlich innerhalb von 20 Jahren Forschung festgestellt, dass das wusste er jetzt sehr gut und konnte das in so ein Stufenkonzept bringen, aber das moralische Argumentieren wirkt sich eigentlich wenig auf moralisches Handeln, also wirklich auch das Halten. Also ich kann über Regeln diskutieren, aber ich halte mich nicht dran. Und dann ist er in eine Phase übergegangen und hat gesagt, wir müssen eigentlich Räume schaffen, wo Kinder lernen, moralisch zu handeln. Das war aber damals bei ihm ein Schulversuch und in dieser Schule wurde sehr stark Demokratie praktiziert. Aber Demokratie im Sinne von Verantwortung übernehmen. So, wenn man das jetzt überträgt auf diese Frage von jetzt auch kleinen Kindern, wie lernen die Moral, kann man sagen, dass Moral lernen bedeutet, eingebettet zu sein in eine Lebensumgebung, also in eine Familie, in der klare Strukturen herrschen. Und ich erlebe es jeden Tag, mehr oder weniger, um 20 Uhr ins Bett zu gehen, oder ich erlebe es jeden Tag, dass ich meine Zähne putzen muss, ich erlebe es jeden Tag, dass ich morgens aufstehen muss, zur Kita gehen muss. Und dadurch werden diese moralischen Werte, die seitens der Eltern ja dahinter stehen, Hygiene zum Beispiel, Eltern sagen, mein Kind soll gesund aufwachsen, also muss es Zähne putzen, da steckt ein Wert dahinter. Die Kinder finden Zähneputzen aber total lästig. Ne? So. Und kein Kind wird sagen, weil ich jetzt auch dieses Bilderbuch Karies und Baktus geguckt habe, Mama, du hast recht, diese Bakterien, die sind so furchtbar und die will ich auch gar nicht, also putze ich mir die Zähne. Es funktioniert nicht in dieser Phase über moralisches Argumentieren, sondern dass Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder die Dinge tun, die richtig sind, also Zähne putzen. Und mit 13 Jahren, wenn es gut läuft, dann sagt der Jugendliche, wenn er morgens aus dem Haus geht, mein Mund fühlt sich schäbig an, ich habe die Zähne nicht geputzt. Und dann hat eine Verinnerlichung dieses Wertes stattgefunden.
Das heißt, so kann man, wenn man lange Geduld eben hat, dann auch den Erfolg sehen. Und diese Zeit, die man da abwartet, die ist unterschiedlich lang, oder?
Die ist unterschiedlich lang. Das hängt auch ganz stark vom Temperament des Kindes ab. Das ist was, das kann man gar nicht beeinflussen. Bei dem einen geht das Thema leichter. Also es gibt Kinder, ich hatte neulich noch einen Vater in der Beratung, der hat gesagt, ja, der sagte, meine Kinder gehen 6:30 ins Bett. Dann habe ich so gefragt, das ist ja recht früh. Ja, sagt er, die sind müde. Die schlafen mir schon im Sitzen ein. Ne? Das hat was mit Temperament zu tun. Zu Bett gehen ist da kein Thema. Der hat andere Baustellen. Und der große Haken an diesem Konzept des Erklärens ist, dass Eltern im Grunde Frust erzeugen, weil sie denken, ich habe es doch meinem Kind erklärt, also muss es doch das jetzt tun. Und wenn es da nicht tut, sind die Eltern frustriert. Und diese Frustration führt zu Eskalationen. Und das ist genau das, was Sie sagen, die Geduld ist für mich ein Zeichen, also das, was Eltern tun können, geduldig sein, jeden Morgen, jeden Abend sagen, Zähne putzen und auch zu sagen, das ist mein Job als Vater, Mutter, ich sorge dafür, dass du die Zähne putzt.
Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass es heißt, Kinder müssen das zwar so und so oft gehört haben, bis sie es verinnerlicht haben, aber eigentlich ist es ihnen klar. Also eigentlich muss ich ihnen nicht den Zahnputzbecher noch hinterher tragen und die Zahnbürste holen. Ich finde, dass sie schon in der Lage sein müssen, dann selber auch mal auf die Idee zu kommen, so was musst du jetzt noch machen? Ah, ich muss die Zähne putzen.
Klar. Das ist ja der Unterschied zwischen moralischem Denken und moralischem Handeln. Ich würde behaupten, dass jedes Kind, jedes dreijährige Kind weiß, wenn ich das frage, das gute Zähne zu putzen. Und dass man morgens und abends die Zähne putzt. Und die Kinder wissen dann auch schon genau, wie man Zähne putzt. Also sie haben dann schon so Zahnputzkurse gemacht. Das wissen die alles. Aber das ist eben der Unterschied zwischen moralischem Wissen und dem Handlungsimpuls. Der Handlungsimpuls zu sagen, es ist jetzt 7 Uhr und ich putze meine Zähne, der kommt erst am Ende der Moralentwicklung. Und das ist tatsächlich dann nach 10 Jahren oder 15 Jahren oder 8 Jahren. Ne?
Also insgesamt müssen wir uns damit abfinden, dass man doch relativ geduldig sein muss, bis man sozusagen die Früchte erntet von dem, was man investiert. Tagtäglich gibt es ja nicht nur diese eine Baustelle mit dem Zu-Bett-Gehen oder eben mit dem Zähneputzen. Es gibt natürlich viele andere Themen. Es gibt Süßigkeiten als Thema, es gibt Hausaufgaben als Thema, es gibt Fernsehkonsum als Thema, Computerspiele sicherlich auch. Da gibt es viele Eltern, die da graue Haare drüber kriegen, über solche Themen. Wenn man jetzt selber mal wenn Sie es aus Vatersicht betrachten, gleichzeitig auch aus Beratersicht, was sind denn für Sie so die Hauptthemen, die außer denen, die ich jetzt genannt habe, so immer wieder ins Gespräch kommen?
Also ich glaube, das sind schon, zumindest in dem Bereich, wo nicht wirklich Störungen vorliegen, sind das die Themen, an denen Eltern sich abarbeiten. Ne? Das sind Anziehen, Zähne putzen, zu Bett gehen, Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen, all das, da kommen wir dann auch nochmal gleich zu, all das, was keinen Spaß macht, ist nicht durch Erklären zu erreichen.
Und dazu werden wir noch ausführlicher uns unterhalten, vor allen Dingen auch über die verschiedenen Entwicklungsstufen bei der Moralerziehung, also bei der Moralentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Wie ist es bei Babys und Kleinkindern? Ja, was ist bei Schulkindern dann los und wann ungefähr fängt das denn an, dass die Kinder dann wirklich von sich aus eigene Entscheidungen treffen und moralisch selbstständig handeln. Schon im ersten Lebensjahr, da gibt es bei den Babys so ein bisschen was wie Mitgefühl. Zumindest lassen sie sich zum Beispiel vom Weinen anderer Babys anstecken. Ja, wenn sie dann ein bisschen älter sind, so anderthalb, dann wollen sie gerne helfen. Zum Beispiel stehen sie dann unheimlich gerne am Spülbecken und machen die ganze Küche nass und haben das Gefühl, da mitzuhelfen und hören auch ganz gerne in dem Alter noch auf das, was die Erwachsenen ihnen sagen. Aber ist das schon Moralentwicklung? Fängt es da schon an, dass Kinder lernen, was richtig und was falsch ist? Erziehungsberater Matthias Bartsch ist bei uns im Studio. Wie sehen Sie das?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben Sie sehr schön gesagt, weil das diese Abfolge auch deutlich macht. Man muss sagen, diese Moralentwicklungsforschung von Kohlberg und anderen, Piaget, die haben damals beschrieben, dass Moralentwicklung in Stufen stattfindet. Und das fängt mit dem Säugling an, quasi mit dem Neugeborenen. Und auf dieser Stufe ist Moral schlicht und einfach Gutes, was angenehm ist und Schlechtes, was unangenehm ist. Brust ist da, angenehm, Brust ist nicht da, unangenehm, wird geschrien, Protest. Mhm. Also das ist eine ganz basale Form von Moral. Dann folgt eine Stufe, und das hält relativ lange an. Und dann findet eine personengebundene Moral statt. Das heißt, Kinder orientieren sich an dem, was Papa und Mama sagen oder was sie wollen oder wie auch immer. Und auf einer nächsten Ebene wird Moral abstrahiert auf allgemeine gesellschaftliche Autoritäten oder auf religiöse Autoritäten. Also was das tut man, das ist unsere Kultur. Also solche, das sind dann Begründungskategorien für Moral. Dann kommt eine Stufe, das ist dann eben im Bereich der Jugendlichen, Heranwachsenden zu begreifen, dass Moral etwas ist, was auf demokratischer Aushandlung bezieht. Moral ist das, wofür die Mehrheit ist. Und die oberste Stufe von Moralentwicklung, das sind allgemeine Prinzipien, sowas wie der kategorische Imperativ, das, was du nicht willst, was man dir tut, das füge ich auch keinem anderen zu. Und der Witz an der Sache ist, diese Stufenentwicklung durchläuft jedes Kind. Und die kann ich auch nicht überspringen.
Da merkt man ja auch, wenn man Kinder beobachtet, dass sie in gewissen Altersstufen auch ähnliche Dinge tun, ja, und ähnlich handeln und dass es irgendwann dann eben aufhört. Ja. Irgendwann möchten sie nicht mehr beim Spülen helfen oder...
Genau. Ja. Und da muss man ganz klar sagen, und diese Moralentwicklung, die geht ja auch weiter bis, also diese einzelnen Momente, die gehen ja auch bis ins Erwachsenenalter. Wir haben ja auch als Erwachsene, wir sind ja auch lustgesteuert und tun lieber das, was uns Spaß macht. Aber das muss man sagen, dass die Moral kleiner Kinder eigentlich ganz stark sich an dem orientiert, gut ist, was Spaß macht und schlecht ist, was keinen Spaß macht. Gut ist, lange aufbleiben, schlecht ist, zu Bett gehen.
Bei kleineren Kindern, da ist es so, dass ich denke, die wissen schon, wie man es richtig macht. Die korrigieren dann auch andere und sagen, du musst dir aber die Hände waschen oder du musst dir aber die Schuhe ausziehen. Das können schon ganz kleine Kinder sagen, vor allen Dingen anderen Kindern gegenüber.
Genau, aber das ist wieder der Unterschied zwischen moralischem Argumentieren und moralischem Handeln. Sie wissen sehr wohl, was richtig ist, das weiß jedes Kind, aber sie wenden es für sich selbst nicht an, in dem Moment, wo es unlustig sein könnte.
Weil sie vielleicht gerade mitten im Spiel auch versunken sind. Also kleinere Kinder, ja, sind ja noch oft auch wirklich, ja, ins Spielen vertieft. Ja. Wenn wir bei den etwas größeren sind, die Grundschulkinder, können die denn schon eher unterscheiden zwischen moralischen Normen, also den Dingen, dass man zum Beispiel nicht stehlen darf, und eben so konventionellen Normen, also zum Beispiel solche Dinge wie, wir beten vor dem Essen? Ist das für die schon klar oder sind das einfach alles Regeln, eine Menge von Regeln, an die man sich zu halten hat?
Ich glaube, dass auch bei Grundschulkindern ist das noch überwiegend das moralische Gerüst der Familie. Also zum Beispiel diese Frage, wir beten vorm Essen. Da müsste man sich fragen, ist ein Kind, was das von zu Hause gewöhnt ist und das jeden Tag tut, würde das Kind jetzt in einer fremden Umgebung sagen, ich möchte aber gerne beten vorm Essen. Das weiß man nicht. Wenn er dann ein Jugendlicher ist oder ein Erwachsener, dann trifft er eigene Entscheidung und sagt, wie möchte ich denn eigentlich leben, wenn ich mal eine eigene Familie gründe oder wenn ich auch als Student in meiner WG bin, beten wir vorm Essen. Und dann findet dann hat eine Verinnerlichung von moralischen Normen stattgefunden. Ne? Oder stehlen zum Beispiel. Also ich glaube, die Kinder wissen das alle, dann hat es aber auch ganz viel Angst damit, mit Angst zu tun, zu sagen, ich möchte auch gar nicht jetzt bestraft werden oder habe Angst davor, entdeckt zu werden. In der Jugend, das kommt auch nochmal dazu, das ist ja auch nochmal eine Phase, wo dann auch Werte radikal in Frage gestellt werden oder wo es so experimentelle Verhaltensweisen gibt, wo Jugendlichen dann auch bewusst Grenzen überschreiten. Ne? Aber ich glaube, diese wirkliche Verinnerlichung, das muss man immer ganz klar sagen, die wirkliche Verinnerlichung von Werten und Normen ist eigentlich erst das Ende der Entwicklung.
Wenn man jetzt nochmal so auf die kleineren oder Grundschulkinder kommt, können die denn... Also mit solchen Situationen umgehen, zum Beispiel hat ein anderes Kind irgendwas Schönes, was sie gerne hätten, vielleicht ein paar Süßigkeiten, nehme ich mir da jetzt was von oder nicht? Ist das jetzt stehlen? Eigentlich darf ich es nicht, aber ich hätte es ja so gerne. Also wenn Sie sagen, das Bedürfnis, ja, genau, dass das so schwer wiegt, würden die meisten Kleinkinder, Kindergartenkinder da noch das Bonbon von dem anderen eher nehmen, obwohl sie wissen, dass sie es eigentlich nicht nehmen sollen?
Ja, genau. Also das eine muss man immer noch sagen, unser Leben ist ja geprägt von Wertekonflikten. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Also einerseits zu sagen, ich möchte gerne mich an Regeln halten, aber ich möchte auch gerne die Süßigkeiten haben. Und das ist der Punkt, die Frage, hat das Kind schon Werte verinnerlicht und kann dann auch sagen, nee, da ist mir jetzt aber wichtiger, ehrlich zu sein. Also mir ist es wichtig, ehrlich zu sein oder nicht zu stehlen oder ein guter Junge zu sein, sowas ist da auch eine Kategorie in diesem Alter, die heute in der modernen Pädagogik ein bisschen verpönt ist, aber das hat Kohlberg eben gesagt, es gibt ganz klar diese, auch eine Rollenorientierung, das tut ein guter Junge, das tut ein gutes Mädchen. Und wenn das so weit verinnerlicht ist, dass ein Junge sagt, nee, diese Bonbons nehme ich nicht, ich möchte nicht unehrlich sein, dann hat ein großer Schritt in der Moralentwicklung stattgefunden.
Inwieweit hat das was mit dem Gewissen zu tun? Gewissen und Moralentwicklung.
Ja, ich würde Gewissen so definieren, also dass die, Gewissen kann man ja auch sagen, das war ja früher sowas wie eine strafende Instanz oder wo sehr viel mit Angst operiert wurde oder gerade, ich sag mal, in theologischen oder religiösen Dimensionen ist da ja auch viel Schlimmes passiert, dass geradezu Angst, Ängste oder auch erzeugt wurden. Aber im Grunde, Gewissen wäre für mich, dass ein Kind diese moralische Reflexion entweder intuitiv oder auch ein Stück weit bewusst macht, zu sagen, nee, für mich ist es wichtig, nicht zu klauen. Für mich ist es wichtig, Ehrlichkeit ist für mich ein, oder Respekt vor dem Eigentum anderer ist für mich ein Wert. Und da kann dann ansatzweise auch schon sowas wie eine gegenseitig kommen, zu sagen, nee, ich will ja auch nicht, dass mir geklaut wird, also tue ich das auch nicht. Ne?
Also da kommen schon so ein paar Dinge rein, die, also Grundschulkinder, aber auch zum Beispiel in so einem Zusammenhang wie Kommunionunterricht lernen, wo sie sich tatsächlich mit sowas auseinandersetzen.
Auf jeden Fall, ne? Und das macht ja auch Sinn. Das heißt nicht, also das muss man auch nochmal sagen, das heißt nicht, dass man Kindern moralische Regeln nicht erklären soll. Das ist, also man muss sie ihnen erklären und man muss auch dem Kind erklären, warum es sich seine Zähne putzen soll. Die Illusion, gegen die ich immer polemisiere, ist zu glauben, wenn ich dem Kind erklärt habe, dass es gut ist, Zähne zu putzen, dass dann ein Kind quasi am nächsten Tag sagt, ich habe das jetzt verstanden und Mama, du hast mir so gut erklärt und ich mache das jetzt auch. Wo ist denn die Zahnbürste?
Aber wie sieht es denn mit so einem Beispiel aus wie mit der roten Ampel? Über die soll ich nicht gehen. Dann gibt es Dutzende von Erwachsenen, die da schlechtes Vorbild sind und die es trotzdem tun. Da kann ich als Mutter noch so oft an der roten Ampel mit meinem Kind stehen bleiben.
Ja.
Dann heißt es ja, die machen das nicht. Mama, sag denen mal was.
Ja.
Oder du musst die Polizei rufen, da geht jemand über die rote Ampel. Auch das hat mein Sohn mir schon mal gesagt.
Ja, klar.
Findet da so eine Verwirrung irgendwie statt? So, was darf ich denn jetzt wirklich oder was?
Ja, das ist ja auch ein Teil des Entwicklungsprozesses, dass natürlich erstmal die familiäre Werteumgebung ganz prägend ist. Beim Säugling, beim Kleinkind, dann kommt die Kita dazu. Und plötzlich kommen Kinder nach Hause und sagen bei moralischen Fragen, nee, das ist nicht so, wie du das sagst, Frau Müller, meine Erzieherin hat das gesagt, das ist so und so. Ne? Dann kommen schon plötzlich andere Autoritätspersonen ins Spiel, die sehr mächtig sind aus Sicht der Kinder. Ja, und dann kommt die gesamte gesellschaftliche Umgebung dazu. Und dann erleben plötzlich Kinder, ach, da gibt's ja Menschen, die halten sich gar nicht an die Regeln, die Mama mir beigebracht hat. Ne? Und das ist natürlich sowohl ein kognitiver als auch ein moralischer Konflikt. Wie gehe ich damit um? Und dann sind Kinder gefordert, eben sich zu entscheiden. Ne? Halte ich mich an die Regel? Ich bleibe an der Ampel stehen. Und zwar auch, wenn Mama nicht hinter mir steht. Oder das, was der Erwachsene macht, der dabei rot über die Ampel geht, das ist ja irgendwie auch cool und der ist viel schneller am Ziel. Also folge ich doch dem Beispiel dieses fremden Erwachsenen. Auch das ist ja eine moralische Entscheidung, die ein Kind trifft. Ne?
Genau, also einfach tatsächlich mal ausprobieren. Moralentwicklung bei Kindern und Jugendlichen, das ist heute unser Thema in der Beratung. Heute geht es um Moralentwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Wie lernen Kinder Moral? Ab welchem Alter entwickeln Kinder und Jugendliche ein eigenes Verständnis? Wann können sie moralisch handeln und dafür ganz allein die Verantwortung übernehmen? Darüber wollen wir gleich konkreter noch ein bisschen sprechen. Und zwar in dem Sinne, ja, wie erreiche ich denn was bei Kindern in Sachen Moralentwicklung? Was alles oder wer alles nimmt Einfluss? Sind vor allen Dingen die Eltern Vorbild oder die Umgebung? Bei den Jugendlichen vielleicht eher die Freunde? Und welche Rolle spielt zum Beispiel das Internet oder überhaupt die Medien? Das alles in der nächsten Stunde der Domradio-Beratung. Die Domradio-Beratung. Über Werte, über Moral sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Mein Gast ist Matthias Bartscher, er ist Erziehungsberater und wir haben eben schon gesagt, in dieser zweiten Sendestunde wollen wir noch ein bisschen konkreter werden und sagen, welche Faktoren sind denn wirksam bei der Moralentwicklung? Wer nimmt denn überhaupt alles Einfluss? Die Eltern natürlich, die sind sehr viel mit den Kindern zusammen, aber wer sonst sind denn noch Vorbilder und nimmt Einfluss auf die Entwicklung der Moralentwicklung eben der Kinder, Herr Bartscher?
Ja, also ich sag mal, das ist ja so ein typisches Kennzeichen der Jugendphase, wenn Jugendliche dann so, es fängt ja heute schon viel früher an, 9, 10, 11, 12, 13 sind, dass sie sich natürlich auch in dieser Welt orientieren und gucken, was finde ich denn da spannend und toll. Ne? Also mein Sohn, der ist jetzt 11, der findet unglaublich toll die YouTuber, die da über bestimmte Online-Games jeweils 20-Minuten-Sendungen produzieren und das sind für den so richtig Vorbilder und sein größtes Weihnachtsgeschenk war eine Mütze mit einem Autogramm von einem so einem Typen zu kriegen. Und da kann man als Eltern im Grunde nur sagen, das glaube ich ist ganz wichtig zu sagen, auch so ein Grundvertrauen zu haben, was sich die letzten 10 Jahre gemacht hat, wird schon richtig sein und wird sich auszahlen. weil viele Eltern reagieren dann mit Angst, zu sagen, oh, was passiert denn mit diesem Kind und diese bösen Einflüsse der Umwelt. Und wenn wir jetzt über das Thema Moralentwicklung reden, fängt jetzt eine aktive Auseinandersetzung in der Seele des Kindes oder in der Seele des Jugendlichen statt, wo der genau für sich diese moralischen Konflikte alle lösen muss und irgendwann auch Entscheidungen treffen muss. Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Kaufe ich Haschisch oder nicht jetzt mal als, rauche ich Haschisch oder nicht? Handle ich mit Drogen oder nicht? Das sind so existenzielle moralische Fragen, ne?
Also das heißt, schlechtes Gewissen, was würden meine Eltern sagen? Die würden das blöd finden, aber die anderen finden es cool. Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich will aber dazugehören.
Genau.
Der Gruppendruck spielt da sicher aber auch eine Rolle, dass man da manchmal sich über diese moralische Geschichte hinwegsetzt. Oder?
Das heißt, ich stehe da schon, so wie Sie es gerade gesagt haben, zwischen 5 unterschiedlichen moralischen Positionen, muss jetzt rausfinden, was will ich selber eigentlich? Und das ist Erwachsenwerden.
Und man fragt nicht mehr die Eltern. Manche.
Ja, genau. Und die Eltern haben dann eine andere Rolle. Der Jesper Juhl hat mal gesagt, Eltern sind in dieser Phase sowas wie Sparringspartner. Und sie sind nicht mehr diejenigen, die am Jugendlichen, also dem 4-Jährigen sage ich, du gehst jetzt ins Bett. Dem 15-Jährigen kann ich nicht mehr sagen, du machst das nicht, ich verbiete dir das. Ich verbiete dir das, nach 9 Uhr zu Hause zu kommen. Funktioniert nicht. So, jetzt kann ich mit dem in die Argumentation gehen und sagen, okay, was sind meine Werte und was ist mir wichtig? Und da ist diese moralische Argumentation durchaus dann auch wichtig. Und das ist das Paradox, was ich in der Erziehung gesellschaftlich wahrnehme, dass Eltern mit kleinen Kindern unheimlich viel moralisch diskutieren, was völlig folgenlos ist. Und dann mit den Jugendlichen so frustriert sind, dass dann viele Eltern sagen, jetzt ist Schluss und kommen dann in so eine Eskalation. Und da wäre eigentlich die moralische Argumentation angesagt. Weil dann tatsächlich darüber die Wertebildung stattfindet.
Also sprich, dass dann eher versucht wird, über ganz klare Ansagen denjenigen dazu zu bringen, zum Beispiel rechtzeitig zu Hause zu sein. Und eigentlich müsste es genau andersrum sein?
Genau. Ja, genau. Ganz genau. Da muss ich sagen, okay, du willst jetzt hier, du willst aber länger, willst abends auf der Party bis 24 Uhr bleiben. Dann müssen Eltern auch sich öffnen und sagen, es geht mir darum, ich habe Angst. Das macht mir Probleme, dass du so lange weg bist und ich bin um deine Sicherheit besorgt. Und dann kann man in eine Verhandlung kommen. Dann kann ein Jugendlicher auch sagen, okay, verstehe ich, aber ich komme mit dem Vater von Michael nach Hause, der nimmt uns mit, von daher brauchst du dir keine Angst machen.
Oder eben über Gefahrensituationen mit den Kindern sprechen, wo man sagt, da mache ich mir Sorgen, weißt du, wie du dich da verhalten sollst,
ja,
wenn
dir
zum Beispiel irgendwie was Getränk angeboten wird oder dir Drogen angeboten werden.
Genau, dann einerseits sicherlich auch ein Stück Aufklärung zu betreiben, auch im sexuellen Bereich, ne, aber auch, ich muss ja dann mit den Kindern auch über diese Fragen reden, Verhütung als Thema oder eben Drogenkonsum, Alkoholkonsum.
Also all die Sachen, worüber man sich Sorgen macht als Eltern.
Genau.
Die Kinder haben unterschiedliche Zeitfenster, wie lange sie brauchen, um Dinge zu verinnerlichen, wie lange sie dazu brauchen, eben die Sachen, die sie im Kopf da wissen, wie sie sich verhalten sollten, dann auch wirklich umzusetzen. Sie haben es gerade schon gesagt, das ist ja schon auch ein innerer Kampf, so ein bisschen in den Kindern selber, der auch Zeit braucht. Wir wollen noch ein bisschen an diesem Thema dranbleiben. Die Frage ist tatsächlich, ab wann und wie schaffen die Jugendlichen es selbst, diese Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen? Und da wird es nämlich dann schwierig, wenn sie es bis dahin noch nicht gelernt haben, ab wann wird es von ihnen gesellschaftlich erwartet? Kinder und Jugendliche schaffen es, irgendwann selbst Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Nur manchmal ist es schwierig, dass sie es vielleicht noch nicht können und noch nicht schaffen in manchen Hinsichten, aber die Umgebung, die Gesellschaft oder andere Erwachsene das von ihnen erwartet. Matthias Bartscher ist mein Gast, der ist Erziehungsberater. Dann wird es doch wahrscheinlich wirklich knifflig, wenn Erwachsene erwarten und denken, dieses Kind oder dieser Jugendliche muss das doch schon können. Derjenige hat es aber noch nicht wirklich verinnerlicht.
Ja. Also es ist so in der Beratung, ich arbeite viel mit Eltern, die jugendliche Kinder haben, heranwachsende Kinder haben und in den ersten Jahren habe ich auch wirklich immer versucht, sehr mit denen zu gehen und zu gucken, wie sie das alles so machen können und ich bin heute relativ radikal und sage den Eltern, ich kann ihr Kind nicht verändern, aber ich kann ihnen eine Angsttherapie anbieten, weil es geht ganz oft um Angst. Eltern haben riesige Angst, dass aus ihrem Kind was Schlechtes wird oder dass es in der Schule versagt oder dass es, keine Ahnung, was da passiert, sind alle möglichen Ängste und über die reden wir dann auch. Weil für die Moralentwicklung ist an dieser Stelle ganz entscheidend, dass Eltern ihren Kindern sagen, ich traue dir das zu, dass du das schaffst. Und sich selber sagen, ich habe das so gut gemacht, wie ich konnte. Natürlich haben viele Eltern auch Schuldgefühle, weil es nicht perfekt war, so durch Trennung oder was auch immer. Aber Eltern müssen dann wirklich sagen, ich habe mein Bestes gegeben und ich traue dir zu, dass du das schaffst und ich rede mit dir und bin für dich da, wenn du Probleme hast, aber sie können es nicht mehr für die Kinder regeln. Und Moralfindung für die Jugendlichen passiert jetzt durch diese Auseinandersetzung und ganz klar, der größte Lehrer in dieser Phase ist die Erfahrung. Und dazu gehört auch, dass Kinder oder Heranwachsende schlechte Erfahrungen machen und daraus lernen. Und das kann ich nicht verhindern. Das ist für Eltern manchmal schwer auszuhalten, aber fast alle Kinder landen am Ende in einer guten Entwicklung. Also ich liebe diese Sendung Moon Talk, haben wir eben schon drüber gesprochen, weil da so viele erwachsene Menschen über eine Jugend berichten, die ganz verquer war und mit Brüchen und mit Schulabbrüchen und viel Streit mit dem Elternhaus und aus denen ist alle was geworden. Und dieses Vertrauen ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Ich glaube, da muss man nicht mal irgendwelche Sendungen hören. Da kann man einfach mal die Freunde und die Bekannten fragen und mal selber gucken, bin ich eigentlich einen geraden Weg gegangen? Eigentlich die spannendsten Lebensläufe sind ja oft die mit den Umwegen, wo verschiedene, viele Dinge passiert sind. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel sowas den Einfluss nehmen, gut, Freundeskreis, Schule, vielleicht mal blöde Erfahrungen gemacht. Man weiß man hat nie irgendwie nur die Leute, die nett und freundlich zu einem sind. Aber welche Rolle spielen denn zum Beispiel Internet, Fernsehen und überhaupt diese ganzen Medien?
Ich glaube, dass wir zurzeit in einem gesellschaftlichen Umbruch sind, wo wir überhaupt noch nicht sehen, wo wir da landen werden. Und ich die Verfügbarkeit von Informationen, die ist unglaublich groß und macht es natürlich schwieriger, weil die Orientierungen vielfältiger sind und die Schnelligkeit der Informationen und auch die Faszination der Medien. Und auch da ist meine Meinung, dass man kleinen Kindern Gerüst gibt, zu sagen, wie nutze ich solche Medien, wie lang, wie intensiv, was darf ich mit diesen Medien tun? Und wenn die jugendlich werden, dann irgendwann muss ich quasi da auch die Verantwortung abgeben. Das müssen Eltern, auch, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich, wenn Eltern mehrere Kinder haben. Bei dem einen klappt das leichter, bei dem anderen schwerer. Hat viel immer auch mit Temperament zu tun. Aber am Ende muss ich irgendwann sagen, okay, du bist jetzt selber verantwortlich und ich kontrolliere dich nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht, das beobachte ich als Vater selber, erlebe ich das jeden Tag, aber ich beobachte es auch wirklich, dass da im Moment eine dramatische, schnelle Veränderung stattfindet und Eltern wirklich mit dieser Diskussion um Smartphones und so weiter einen riesen Aufwand betreiben.
Ist das die Unsicherheit der Eltern, dass sie Angst haben, was sehen meine Kinder da? Werden die vielleicht durch irgendwelche unangenehmen Bilder traumatisiert, geschädigt?
Ja, da gibt es verschiedene Facetten. Das eine ist, sind die Inhalte, bekommen meine Kinder unmoralische Dinge mit? Das andere ist, werden meine Kinder auch über Kontakte missbraucht? Gibt es da diese ganzen Chat-Geschichten, was ein Risiko ist? Ne? Datenschutz ist ein ganz großes Thema. Und auch die Frage, macht vielen Eltern Sorgen, wenn das ganze Leben nur noch über Medien läuft, also eine mediale Dasein ist, wo ist das noch gut für mein Kind? Und das ist eine ganz schwierige Frage, wo es auch jetzt nicht wirklich objektive Antworten drauf gibt.
Für mich, denke ich, ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, ich weiß nicht, ob das wirklich in der Beratung auch so oft bei Ihnen ankommt, dass die Mütter und Väter Angst davor haben, dass ihre Kinder sich da mit Fremden treffen, die sie im Internet kennengelernt haben und dann irgendwelche bösen Dinge passieren.
Ja klar, das ist ein Thema.
Weil das kann man eben nicht so kontrollieren.
Das sind neue Arten von Risiken, Kontakte, da sitzt irgendwo weltweit jemand und das ist ein Risiko. Aber auch da, also sie können es ja nicht verhindern. Na, sie können es immer eine Zeit lang verhindern. Aber am Ende müssen sie ein Kind so stark machen, dass es in der Lage ist, dass es so aufgeklärt ist, auch in der Lage ist, mit so einer Situation dann gegebenenfalls umzugehen.
Aber was würden Sie denn sagen, ist so, ja, auch wenn jedes Kind anders ist, so ein Alter, wo die Kinder wirklich schon es schaffen, moralisch zu handeln und die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Könnten Sie da so eine Altersgrenze nennen?
Ja. Also moralisch handeln fängt ganz klein an. Natürlich haben Kinder schon, auch kleine Kinder, die Möglichkeit, moralisch zu handeln und tun das ja auch. Sagen wir mal, Süßigkeiten teilen oder durchaus auch mal zu sagen, ja gut, ich gehe jetzt ins Bett oder wie auch immer. Das fängt auch wirklich sehr früh an, dass Kinder gerne gute Menschen sein wollen. Und ich glaube, dass die Jugendphase nochmal die Phase der moralischen Konflikte ist. Aus diesen moralischen Konflikten entsteht dann sowas wie eine moralische Persönlichkeit.
Und ab wann ist das abgeschlossen? Mit 13, mit 15, mit 17, mit 20?
Das ist mit, ich bin 58 und es ist für mich nicht abgeschlossen.
Also das heißt, man arbeitet ein Leben lang daran?
Ja. Ich habe in den letzten 10 Jahren eine gewisse Gelassenheit entwickelt, entdecke übrigens auch, dass ich meinem Vater immer ähnlicher werde, was ich lange ignoriert habe. Also da, wo ich sehe, wie stark die Werte meines Vaters, mein Vater war zum Beispiel jemand, der unglaublich viel gearbeitet hat und wenn ich sehe, wie viel ich heute arbeite, dann sehe ich, bin ich ihm sehr ähnlich.
Ja. Dass man das Gefühl hat auch, dass man das so verinnerlicht hat, dass man gar nicht merkt, dass man es irgendwann selber umsetzt.
Genau, und dann gibt es so eine Phase, wo man sich hasst dafür, dass man ist wie sein Vater und irgendwann kommt, findet man auch so, also zumindest kann ich das für mich sagen, ich habe da auch meinen Frieden gefunden und mag meinen Vater und ja.
Und irgendwann ist es auch gut so, dass es so ist.
Ja, genau.
Man merkt ja, es hat einem nicht geschadet oder man ist ja kein schlechter Mensch dann dadurch geworden, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich hat die Vorbildfunktion dazu beigetragen, dass sie so geworden sind, wie sie sind.
Da sieht man, wie mächtig das Vorbild ist, ne?
Das elterliche hauptsächlich.
Das elterliche Vorbild, das ist schon sehr stark, glaube ich.
Ist das schon das, wo Sie sagen, das hat den größten Einfluss? Größer als die gesellschaftlichen Einflüsse noch?
Da bin ich ganz sicher, dass das so ist. Und dann gibt es aber natürlich immer auch Persönlichkeiten in meiner Biografie, die dann auch ganz großen Einfluss auf mich hatten. Aber das kommt wirklich dann so, wie gesagt, Jugendphase ist da ganz entscheidend und dann, das hat man ja auch als Erwachsener, dass man Menschen bewundert und gerne so sein möchte oder in manchen Punkten so sein möchte wie sie, ne?
Schadet ja nicht, wenn man sich die guten Seiten von anderen abschaut und selber in seinem eigenen Leben umsetzen kann. Matthias Bartscher ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Ich bin Dagmar Peters und wir haben noch eine gute halbe Stunde, ja fast 40 Minuten Zeit für unser Thema Moralentwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Die Domradio-Beratung. Wir wollen gleich noch ein bisschen über den Tellerrand schauen, denn moralische Werte, christliche Werte und so weiter, das ist in Deutschland anders als in anderen Ländern. Es werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Was ist da unterschiedlich und anders? Und wir wollen natürlich gleich nochmal zusammenfassen, was können Eltern tun, damit ihre Kinder moralisch handeln lernen. Wie können Kinder Moral lernen? Wie lernen sie Werte und wie schaffen sie es nachher irgendwann so zu handeln, dass sie selbst die Verantwortung dafür übernehmen können? Welche Rolle spielen dabei christliche Werte? Darüber möchte ich jetzt mit meinem Gast sprechen, Matthias Bartscher, Erziehungsberater. Sie haben auch mal Theologie studiert.
Ja.
Insofern stelle ich mir vor, dass christliche Werte auch für Sie in der Erziehung Ihrer Kinder eine wichtige Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall. Also die katholische Kirche hat mich sehr geprägt und wenn wir jetzt mal nochmal gucken, das Interessante ist natürlich, dass früher waren christliche Werte das, was der Papst gesagt hat oder was der Pfarrer von der Kanzel gesagt hat. Und es gab ein Dogma und daran hatten sich alle Gläubigen zu halten. Das ist aber lange vorbei. Auch heute ist die katholische Kirche oder auch andere Kirchen sind ja auch multi- oder plurale Räume, weil jeder Christ muss im Grunde für sich auch entscheiden, was sind Werte, die ich für mich annehme und was sind auch Werte, die ich nicht annehme, mit denen ich im Konflikt bin. Beispiel, ich bin geschieden und wieder verheiratet, das ist für mich ein großer Konflikt und da bin ich ganz klar der Meinung, dass die Position der katholischen Kirche da nicht richtig ist. So. Wenn ich jetzt über Erziehung rede, dann muss ich auch nochmal sagen, wenn ich mich frage, wie bin ich zu meinen Werten gekommen, dann ganz klar über Personen, die das für mich glaubwürdig gelebt haben. Sowohl meine Eltern, meine Großeltern, meine Großmutter vor allen Dingen, beide Großmütter. Also ich habe mal als 20-Jähriger mit meiner Großmutter über Sexualmoral diskutiert und wie die darüber reflektierte. Das war für mich ein ganz prägendes Gespräch, also weil die auch so eine gewisse Autonomie erlangt hatte in der Frage.
Ist es denn auch so, dass Sie sagen, also gab es so einen Knackpunkt oder Klickpunkt, wo Sie gesagt haben, ich möchte jetzt da noch näher hintersteigen und Theologie studieren? War das auch so ein Prozess bei Ihnen dann?
Nee, das war das gar nicht so. Ich wollte gerne, also ich fand das toll, also das, weil ich einige Pfarrer sehr bewundert habe, das waren auch so Personen, die mich sehr geprägt haben, positiv, und ich wollte sein wie die. Und dann fand ich das, die Idee zu sagen, ich werde Pfarrer, das fand ich toll. Und das war eigentlich so eine Motivation.
Aber da sieht man es auch wieder. Also nicht nur die Eltern sind Vorbilder in Sachen Moralerziehung, sondern eben auch andere Personen, die etwas ausstrahlen, die etwas Besonderes zeigen, die spannend sind.
Genau.
Inwieweit ist das denn bei uns zum Beispiel wirklich so, dass man sagt, diese christlichen Werte, die fließen automatisch mit ein, auch wenn jemand gar nicht vielleicht so in Anführungszeichen fromm ist, dass er jetzt immer in die Kirche geht?
Ja, also das, wie gesagt, das ist ja nur ein kleiner Teil, religiöse Bräuche zu praktizieren, sondern bei der Frage von Friedfertigkeit, wie halte ich es mit den Mitmenschen, Gerechtigkeit, Solidarität, also gesellschaftliche Grundwerte, das sind ganz klar Werte, wo ich mich dann auch an der biblischen Moral orientiere. Natürlich hat man da seine eigene Meinung dazu, aber die Evangelium mit dem Bergpredigt war für mich ein ganz wichtiger Teil und daran orientiere ich mich bis heute.
Also christliche Werte und Wertvorstellungen den Kindern heute beizubringen, ist ja auch eine Sache, die teilweise in der Schule passiert, aber nicht immer mehr. Würden Sie sagen, dass eben ja so ein Religionsunterricht auch eine größere Bedeutung wieder haben müsste?
Ja, ich glaube, dass Religionsunterricht aber Schule insgesamt ein moralischer Raum ist. Und Religion kann da auch nochmal, oder Religionsunterricht kann da auch nochmal eine Position vertreten. Aber ich glaube, um da auch nochmal zu der Forschungslage zurückzukommen, es geht nicht so sehr um religiöses Denken, also um Katechismus lernen sondern um Handeln. Und ich finde, so ein Religionsunterricht müsste handlungsorientiert sein. Wie verhalte ich mich zu moralischen Fragen für Jugendliche? Wie verhalte ich mich in der aktuellen Debatte um Frieden, um Flüchtlinge, um die aktuellen gesellschaftlichen Fragen? Und wie komme ich da zu einer überzeugenden Position? Und dann ist entscheidend weniger, was jemand sagt, da bin ich wirklich zutiefst von überzeugt, sondern welches persönliche Vorbild so ein Religionslehrer oder eine Religionslehrerin auch vorlebt, was die ausstrahlt, wie authentisch die ist, sowas, das ist dann ganz entscheidend.
Und daran merkt man auch, dass einfach dieses Vorbildhafte wirklich sehr dazu beiträgt, uns insgesamt zu prägen. Da spreche ich jetzt bei uns erstmal von uns in unserem Kulturraum. Ja. Wenn wir jetzt nochmal über den Tellerrand hinausblicken und sagen, wie sieht das in anderen Ländern und Kulturen aus, spielen da die religiösen Rituale nicht teilweise noch eine viel größere Bedeutung als hierzulande? Auch in Sachen der Erziehung der Kinder, also das, was man vorlebt und was sie dann auch weiterleben?
Ja, ich glaube, dass es in allen Religionen den Spagat zwischen eher rigorosen oder sogar absolutistischen Konzepten gibt. Das erleben wir im Islam gerade, diese Spanne von Menschen, die sich aufgrund des Islam in Richtung Terror bewegen, bis hin zu auf dem aufgeklärten Islam oder ein sehr humaner Islam. Also diese Spannbreite gibt es da ja auch. Und natürlich passiert weltweit eben das auch, dass Kinder sich an ihren jeweiligen Umgebungen orientieren. Was ich gerne zu diesem internationalen Aspekt nochmal sagen möchte, was mich sehr beeindruckt hat, waren kulturvergleichende Studien zu der Frage, wie Erziehung funktioniert. Und da hat eine Forscherin aus Osnabrück, Frau Keller, beschrieben, dass es eine große Polarisation gibt zwischen Deutschland. Da hat sie gesagt, es ist eher eine autonomieorientierte Erziehung. Kinder sollen lernen, möglichst viel selbst zu bestimmen. Und Afrika, ich mache das jetzt ein bisschen platt, in Afrika auf dem Dorf, da geht es um Gemeinwesenorientierung. Also dass Kinder lernen, in der Gemeinschaft sich einzugliedern. Und das auf eine sehr positive Art. Und das fand ich sehr beeindruckend. Da können wir, glaube ich, auch viel von anderen Kulturen lernen. Weil dieses deutsche Bild, kleine Kinder müssen möglichst viel selbst entscheiden, zum Teil auch wirklich Unsinn ist. Wir erziehen kleine Prinzen. Und ich finde, dass Moral immer bedeutet, in einer Gemeinschaft, in der Familie, in der Schule, in der Kita und letztlich auch in einem Staat klarzukommen. Und da ist der Aspekt von Gemeinwesenorientierung total wichtig.
Auf jeden Fall, eines ist im Laufe der Sendung, denke ich, klar geworden. Es gibt eben unterschiedliche Felder, in denen wir uns bewegen. Es gibt natürlich die Regeln, die wir zu befolgen haben, die Gesetze, das sollen unsere Kinder alle lernen. Und dann gibt es dann eben noch so einen Spielraum, wo man so eine gewisse Vorstellung hat, dass hätte ich gerne, dass mein Kind, dass unsere Kinder das so tun. Das ist vielleicht nicht unbedingt verpflichtend, sondern eben einfach unseren Konventionen hier geschuldet.
Oder? Ja, das entscheidet aber, das unterscheidet eine absolutistische Gesellschaft von einer freien, pluralen Gesellschaft. Und ich muss als Vater und Mutter akzeptieren, dass mein Kind am Ende eigene Entscheidungen trifft.
Und davon sich zu lösen, ist sicher nicht ganz einfach. Wir werden gleich noch zusammenfassend sagen, was können Eltern also tun, damit ihre Kinder moralisch handeln lernen. Noch ein paar Tipps und Tricks in der Zusammenfassung. Was können Eltern tun, damit ihre Kinder moralisch handeln? Was ist die beste Unterstützung? Inwieweit sollten wir uns dabei an unsere eigenen aktuellen Wertehaltungen halten? Sollten wir die vielleicht auch nochmal überprüfen und auch die Umsetzung reflektieren? Matthias Bartscher ist mein Gast, der ist Erziehungsberater. Ja, was sind für Sie so die allerwichtigsten Dinge, damit unsere Kinder auf den richtigen Weg kommen?
Also ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, für mich ist wichtig, dass Eltern begreifen, kleine Kinder brauchen erstmal, um später ein moralisches Gerücht zu haben, klare Strukturen, klares liebevoll, natürlich sehr liebevoll, liebevolle Umgebung, aber auch wirklich mal, dass Papa oder Mama sagen, das ist jetzt so und ich will das so und du gehst jetzt ins Bett. Und je älter Kinder werden, dann auch immer mehr Kinder zu beteiligen, über moralische Fragen durchaus auch zu diskutieren, auch an den ganz praktischen Themen, die man hat. Und dann, wenn Kinder Jugendliche sind, sie eher zu begleiten und dann eher als Ratgeber zur Verfügung zu stehen. Das ist aus meiner Sicht so eine Dramaturgie einer Elternschaft, die ich für sehr hilfreich halte.
Wir haben im Laufe der Sendung viel darüber gehört. Was hilft dabei, Kinder auf einen guten Weg zu bringen? Gibt es denn auch was, was eher schädlich ist?
Ja, also eins, das habe ich auch schon gesagt, das kann man immer wieder betonen, ängstliche Besorgnis, Angst. Ich glaube, da kann ich nur dann appellieren, wenn Eltern tatsächlich sich ernsthaft Sorgen machen, kommen Sie, gehen Sie in eine Beratungsstelle und kommen Sie auf frühen Beratungsstellen. Da gibt es überall in der Bundesrepublik, auch in der Diözese Köln, Beratungsstellen, unterschiedliche Art Erziehungsberatungsstellen, wo Sie einfach erstmal darüber reden können, um für sich als Eltern sicherer zu werden. Ne? Und kommen Sie auch früh, wenn Sie sich Sorgen machen.
Kinder sind unterschiedlich weit. Manche können schon extrem früh moralisch handeln. Andere Kinder brauchen länger. Gibt es denn auch welche, die es nie lernen?
Natürlich gibt es am Ende ganz misslungene Entwicklungen. Das wissen wir. Wissen wir alle. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich mal umguckt, sind doch alle Menschen irgendwie, kommen klar auf eine Art und Weise. Und ich glaube, da sollte man einfach darauf vertrauen, dass der Mensch schon dazu ausgestattet ist und wir als Eltern es auch schaffen werden, unseren Kindern so viel Gerüst mitzugeben, dass sie auf die eine oder andere Weise klarkommen.
Könnte es denn auch sein, dass manchmal die Kinder sich noch nicht trauen, eigenverantwortlich moralisch zu handeln, weil tatsächlich noch die Eltern so ein bisschen darüber schweben und sie sich beobachtet fühlen, so das Gefühl, meine Eltern trauen es mir nicht zu?
Genau. Also eigenständig zu handeln heißt immer loslassen für Eltern, was uns eben schwerfällt, weil wir Angst um unsere Kinder haben. Loslassen, unseren Kindern ermöglichen, Erfahrungen zu machen, und Erfahrungen können immer auch schief gehen. Das heißt, damit muss ich klarkommen. Aber man muss ja auch mal sagen, wir leben heute in einer Welt, die ja fast schon so total sicher ist. Wenn man immer vergleicht, vor 50 Jahren sind 14-Jährige, sind die auf Wanderschaft gegangen, in Ausbildung und Fremde. Wie sind Kinder groß geworden? Kinder haben es immer geschafft, zu allen Zeiten. Und heute haben wir so perfekte Umgebungen. Also ich denke, da kann man auch wirklich mal locker bleiben und sagen, du schaffst das schon.
Ja, heute spielen da natürlich noch andere Sorgen und Ängste eine Rolle, seine Kinder da alleine loszulassen. Da gibt es dieses Stichwort Helikoptereltern, das ist natürlich ein Extrem. Auf der anderen Seite aber eben ist dieses Loslassen ja auch wahrscheinlich abhängig vom Kind. Der eine, der kann im ersten Schuljahr schon zu Fuß alleine zur Schule gehen, bei dem anderen weiß man, der würde immer zu spät kommen.
Ja, genau. Und ich glaube, dann sollten Eltern auch mal Freunde um Feedback bitten, ob die eigene Besorgnis gerechtfertigt ist oder nicht. Aber natürlich, das ist sehr individuell. Und auf der anderen Seite wissen Eltern dann schon ganz gut, was sie ihrem Kind zutrauen können.
Zusammenfassend, was würden Sie Eltern raten? Um Entspannung, Gelassenheit, oder? Das höre ich so ein bisschen raus.
Ja, da ist man fast wieder bei den christlichen Werten. Also ich würde tatsächlich sowas wie Zutrauen, oder man könnte auch sagen Gottvertrauen, zu sagen, es wird schon, sowas ist schon sehr, sehr hilfreich für Eltern. Und wenn Eltern gerade, das weiß ich auch ganz viel aus der Praxis, wenn sie unter Stress, unter Druck sind und so, sorgen sie einfach dafür, dass es ihnen als Eltern gut geht, dann können sie auch ihre Kinder gut erziehen.
Also zwei noch gute Tipps am Ende, tatsächlich auch nochmal ein bisschen den Druck daraus zu nehmen und dann ja ein bisschen mehr Zuversicht und Gottvertrauen, dass alles schon passen wird und gut wird. In Sachen Moralerziehung hat uns hier beratend zur Seite gestanden Matthias Bartscher, ganz herzlichen Dank. Er ist Erziehungsberater und wird jetzt sich in den Zug setzen und wieder zurück nach Hamm fahren. Danke für Ihren Besuch.
Auch vielen Dank.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.